Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke, danke für die Einladung. Ich bringe noch ganz herzliche Grüße von den Geschwistern aus Nordhorn mit. Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, stellt euch mal vor, ihr seid irgendwie nicht jetzt hier in Gießen, sondern in einer fremden Stadt unterwegs mit dem Auto. Und ihr kennt euch nicht so ganz aus. Ihr seht dort verschiedene Straßenschilder, hier 30er-Zone, dort Einbahnstraße, da wieder Parken verboten. Ganz, ganz viele Straßenrichtlinien und ihr gebt euch so richtig Mühe, alles richtig zu machen. Bloß nicht irgendwie Gesetze der Straßenverkehrsordnung zu übertreten. Und irgendwie ist man so ein klein wenig angespannt bei dem Ganzen. Jede Ampel, jedes Schild, alles erinnert einen so ein bisschen daran, dass man etwas falsch machen könnte. Und irgendwann denkt man sich so, warum muss das eigentlich alles so kompliziert sein? Ich glaube, ganz ähnlich empfinden viele Christen, wenn sie über das Gesetz Gottes nachdenken. Boris hat das ja einleitend schon gesagt, dieser Blick auf das Gesetz, den wir heute eben haben wollen. Und wenn wir dann mit dem Gesetz des Wortes Gottes konfrontiert werden, dann geschieht es ganz schnell, dass wie eine gewisse Anspannung erleben. Und die Reaktion vieler ist jetzt entweder, dass man in eine totale Gesetzlichkeit hinein stolpert oder in totale Gleichgültigkeit gegenüber dem Gesetz Gottes. Und das wird dann meistens ja auch recht fromm dann irgendwie begründet. Da hat ja jeder so seine Sichtweise auf die Dinge. Die einen versuchen dann infolgedessen, was sie eben leben im Wort Gottes, sich durch das Einhalten, das strenge Befolgen des Gesetzes, Gottes Anerkennung irgendwie zu verdienen, leben dadurch unter ständigem Druck. Und die anderen, die gehen dann sofort auf, ne? Wir gehen ja gleich in die Bergpredigt rein, wenn man da dann sieht, was der Maßstab Jesu eigentlich ist, dass man da dann hingeht und sagt, naja komm, das Ganze kann ich ja eh nicht halten, das ist offensichtlich nicht wirklich von dieser Welt. Und dann geht man in eine große Gleichgültigkeit, dass man dann das noch versucht, so ein bisschen fromm zu untermauern, nach dem Motto, komm, wir leben ja sowieso unter der Gnade, das Gesetz spielt also nicht mehr die zentrale Rolle für uns, man argumentiert so ein bisschen mit der christlichen Freiheit, die man dann in Christus hätte. Das ist so oft die gängige Reaktion von Christen, von Gemeinde auf das Gesetz Gottes. Ich glaube, beide Haltungen sind verkehrt. Beide sind falsch, weil beide uns am Ende von Christus abbringen. Und so wollen wir auch einen Abschnitt aus der Bergpredigt hören, in dem Jesus uns Klarheit über seine Sicht auf das Gesetz gibt. So habe ich diese Predigt auch überschrieben heute, wie Jesus dein Verhältnis zum Gesetz klarstellt. Wir wollen hören auf Gottes lebendiges Wort, Matthäus 5, die Verse 17 bis 20. Matthäus 5, ab Vers 17. Da heißt es, denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer irgend nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und die Menschen so lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer irgend aber sie tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht bei weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Wie Jesus dein Verhältnis zum Gesetz klarstellt. Darum soll es gehen. Drei Punkte, die ich euch und Ihnen mitgebracht habe, eben in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt. Ein erstes, Jesus bestätigt das Gesetz als gültigen Maßstab. Ein zweites, Jesus erfüllt das Gesetz auf vollkommene Weise. Und ein drittes, Jesus verankert das Gesetz in unseren Herzen. Ein erster Predigtpunkt, Jesus bestätigt das Gesetz als gültigen Maßstab. Ihr Lieben, in den folgenden Abschnitten der Bergpredigt, alles, was jetzt auf diesen Text herauf folgt, Da macht Jesus an ganz, ganz vielen praktischen Beispielen deutlich, was Nachfolge bedeutet. Er greift verschiedene Gesetze aus dem Alten Testament auf und seine Sicht eben auf dieses Gesetz. Er spricht zum Beispiel vom Zorn, er spricht von der Ehe, er spricht von der Feindesliebe, also von ganz alltäglichen Dingen. Doch bevor Jesus diese ganzen Beispiele aufgreift, da hält er ganz kurz inne und stellt eben eine Grundsatzfrage, um diese zu klären. Er fragt, nach welchem Maßstab richtet sich ein Leben aus, das Gott gefällt? Das ist ja ganz praktisch schon für uns als Gemeinde, als Kinder Gottes, aber auch für alle anderen Menschen dieser Welt, dass wir nach irgendeinem Maßstab, nach irgendeiner Norm, nach irgendeiner Gesetzmäßigkeit leben. Jetzt ganz gleich, woher man kommt, ganz gleich, wie alt man ist, ganz gleich, in was für einer Situation man gerade steckt. Jeder hat da so eine Bedienungsanleitung, eine Norm, eben einen Maßstab, nach dem man lebt. Und Gottes Gesetz ist genau dieser Maßstab für uns. Denn das Gesetz Gottes, das zeigt uns, wie Gott das Leben gedacht hat für seine Gemeinde, das nach seinem Willen ausgerichtet ist. Ohne diesen Maßstab, da verlieren wir jede Orientierung, wenn wir das eben nicht haben. Denn wenn dieser Maßstab nicht über unserem Leben geschrieben steht, dann bestimmen am Ende immer andere Größen das, wie wir leben, wonach wir leben. Ja, andere Menschen, an denen wir uns orientieren, bis hin eben zu Gefühlen, die heute ja ganz populär geworden sind, die dann auf einmal Maß aller Dinge sind. Jetzt haben wir hier folgende Situation. Bis zu diesem Punkt der Bergpredigt hat Jesus das Gesetz noch an keiner Stelle erwähnt. Und wir sind hier schon komplett drin. Er hat schon eine ganze Menge an Dingen gesagt und bisher noch keine Silbe das Gesetz erwähnt. Und nach unserem Predigttext kommen wir eben dahin, dass er 6-mal diese Ausdrucksweise verwendet. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, und dann greift er ja alttestamentliches Gesetz auf, ich aber sage euch. Und das führt dazu, dass die Leute sich damals die Frage gestellt haben werden, also hat das Gesetz jetzt keine Gültigkeit mehr? Spielt das Gesetz jetzt keine Rolle? Brauchen wir das jetzt nicht mehr? Wisst ihr, bevor ich Theologie studiert habe, habe ich erstmal was Vernünftiges gelernt, würde meine Eltern sagen, ich bin gelernter Maurer, habe eine Ausbildung gemacht, 2 Jahre als Geselle gearbeitet, war im ganz praktischen Leben drin. Und da hatten wir einen Maßstab, eben, der auf der Baustelle galt, der Zollstock. Ne? Und da war für uns dann alle eben klar, 1 Meter ist exakt 1 Meter. Daran haben sich alle orientiert, ganz gleich, was man da gemacht hat. Das ist ja spannenderweise nicht immer so gewesen. Das allgemeingültige Maß des Meters gibt es erst seit 1871, seitdem ist 1 Meter eben exakt 1 Meter. Und das ist wichtig, denn könnt ihr euch vorstellen, wenn der Maurer da hingeht, so eine Fensterleibung da mauert von, sagen wir mal, 1,01 Meter, der Fensterbauer aber 1,19 Meter darunter versteht, können wir uns vorstellen, dann entsteht kein vernünftiges Haus mehr. Und genauso ist es auch im geistlichen Leben. Wenn es keinen verbindlichen Maßstab gibt, geht jede Richtung verloren. Da funktioniert am Ende nichts mehr. Und das führt dann dazu, dass die einen sagen so, ich sehe da jetzt aber nicht mehr diesen Maßstab von 1 Meter, sondern für mich sind das dann eben 1,70 Meter und dann gehst du voll in die Gesetzlichkeit rein. Und die anderen, die sagen, naja komm, ich lege es jetzt nicht ganz beiseite, aber ich breche das so ein bisschen runter. Und dann sind das auf einmal nur noch so 20, 30 Zentimeter für mich. Ne? Ich reduziere das alles. Und das ist jetzt der Grund, warum Jesus hier eben aufzeigt, der göttliche Maßstab, das Gesetz, das hat sich nicht verändert. Kein Stück. 1 Meter, das ist das, was Jesus hier aufzeigt. 1 Meter, sie sind immer noch 1 Meter, Vers 17. Er sagt, denkt nicht, Befehlsform, also auf gar keinen Fall, denkt nicht daran, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Also Jesus sagt hier, ich weiß, ne? Ich habe das bisher noch nicht, das Gesetz noch nicht erwähnt. Ich kann das nachvollziehen, dass es auf euch so wirkt, dass ich das Gesetz hier gerade über Bord werfe. Aber ich bin nicht gekommen, um das aufzulösen. Nicht ein Strichlein, Vers 18. Bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Jesus sagt hier, wisst ihr was? Vorher wird der ganze Kosmos, alles, was ihr seht, die Himmel, die Erde, alles wird vorher zusammenbrechen. als dass auch nur ein Stück von dem vergeht, was ich eben in meinem Wort habe niederschreiben lassen. Das ist Jesu Haltung zum Gesetz. Das ist das, was er hier deutlich macht. Jesus stellt klar, das Gesetz, das bleibt bestehen. Er wirft es nicht über Bord, sondern bestätigt es als bleibenden Ausdruck des Willens Gottes. Und das sehen wir jetzt im ganzen weiteren Verlauf der Bergpredigt. Jesus diskutiert das Gesetz an keiner einzigen Stelle. Und das eben deshalb, weil das Gesetz Gottes das Wesen Gottes widerspiegelt. Und so wie Gott sich in seiner Erhabenheit, in seiner Vollkommenheit, in seiner Größe, in seiner Heiligkeit, in seiner Gerechtigkeit nicht ändern kann, so kann auch das Gesetz Gottes nicht abgeändert werden. Das ist das, was Jesus hier deutlich macht. Was er jetzt allerdings sehr wohl diskutiert, ist die richtige Auslegung und Anwendung des Gesetzes. Denn, und das ist ja der Grund, warum auf diesem Text eben diese Aussprache folgt, wo er sechsmal diese Ausdrucksweise verwendet, ich aber sage euch. Da die religiösen Führer das Gesetz eben so verdreht haben in der damaligen Zeit, dass das Gesetz kaum wiederzuerkennen war. Das ist aus diesem einen Meter, da sind auf einmal sieben Meter draus geworden, Traditionen, die hinzukamen. Also Jesus greift ja nicht das alttestamentliche Gesetz auf und korrigiert das, sondern er sagt, ich nehme dieses Gesetz, das verdreht wurde, und zeigt die eigentliche Bedeutung auf, das, worum es eigentlich geht. Das heißt, das Problem, das liegt nicht im Gesetz, sondern das Problem, das liegt im Menschen. Es ist nochmal nicht so, dass das Gesetz irgendwie aus dem Alten Testament fehlerhaft gewesen wäre, eine Korrektur benötigt. Jesus kommt jetzt nicht irgendwie zur Zeit des neuen Bundes, ne? Der Aufbruch startet hier gerade, ne? Das Reich Gottes wird ausgerufen, das ist das, was kommt, das, was da ist, mit Jesus angebrochen ist. Da geht Jesus jetzt nicht daher und sagt, passt mal auf, hier habt ihr jetzt als Gemeinde einen neuen Bund, so ein bisschen überarbeitete Verfassung des alttestamentlichen Gesetzes. Ne? Wir peppen das mal ein bisschen auf, wir passen das an. Das ist nicht das, was er sagt. Nein, er bestätigt das Gesetz und wendet es auf die richtige Weise an. Und das sehen wir in einem zweiten Predigtpunkt. Jesus bestätigt nämlich nicht nur das Gesetz, sondern ein zweites, er erfüllt auch das Gesetz in vollkommener Weise. Nochmal Vers 17. Denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Nee, er hat es bestätigt. Aber ich bin gekommen, es zu erfüllen. Hier steht im Griechischen dieses Wort für vollmachen, ne? Wie man ein Gefäß vollmacht. Das ist das, was Jesus hier aufzeigt. Er sagt, erfüllen. Und das ist das Missverständnis, was ja häufig kursiert in den sozialen Netzwerken. Ne? Da gibt es unzählige YouTube-Videos, warum man das doch alles anders einordnen müsse. Nein, erfüllen heißt nicht beenden. Jesus hat das Gesetz nicht in dem Sinne erfüllt, dass es keine Bedeutung mehr hat, sondern er hat es vollendet, damit es in ihm die richtige Bedeutung erhält. Was Jesus hier also tut, ist, er geht hin und legt das Gesetz auf richtige Weise so aus, er erfüllt es dahingehend, dass er es auf sich selbst bezieht. Das ist das, was wir im ganzen weiteren Verlauf des Neuen Testaments immer wieder finden. Er sagt, das Gesetz, das hat von Anfang an auch die Funktion gehabt, eben auf mich hinzuweisen. Und damit erklärt er, ich bin eigentlich Zentrum des Gesetzes. Dazu ist Jesus auf die Erde gekommen, um dieses Gesetz, das auf ihn hinweist, eben zu erfüllen. Und das hat Jesus in zweifacher Hinsicht getan. Jesus wendet das Gesetz auf sich selbst an, er erfüllt es in zweifacher Weise. Einmal durch den sogenannten aktiven Gehorsam, den er gelebt hat. Also Jesus kommt auf diese Erde als Mensch und hält das Gesetz Gottes auf vollkommene Weise, ohne Sünde, ohne Abweichung. Und warum tat er das? Galater 4, Abvers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren, und jetzt kommt's, unter das Gesetz, und dann, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, also wir Menschen, loskaufte, Begründung, damit wir die Sohnschaft empfingen. Also das heißt, weil wir als Menschen nie vollständig das Gesetz Gottes gehalten haben, kam Jesus auf die Erde. Und er kam, um an unserer Stelle das Gesetz stellvertretend zu halten, das wir aus uns heraus nicht halten konnten. Nochmal Begründung, damit wir die Sohnschaft empfingen. Oder um mit unserem Predigtext eben zu sprechen, Vers 20, damit wir in das Reich Gottes reinkommen. Wir kommen da gleich noch zu, aber Jesus sagt, ohne das geht's nicht. Ohne das geht es nicht ins Reich Gottes. Ohne das geht es nicht eben in die Gotteskindschaft, mit Gott zu leben, in der Ewigkeit bei ihm zu sein, Christus zu gehören. Das ist das Herz der Rechtfertigung. Dass das gerechte Leben, das Jesus gelebt hat, dass uns das eben im Glauben angerechnet wird. Und die Folge dessen? Gott sieht uns so an, als hätten wir das Gesetz vollständig gehalten. Nicht, weil wir aus uns heraus gerecht sind, sondern weil Christus die Gerechtigkeit für uns geworden ist. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr geht morgen hin und öffnet da euer Konto und da ist eine rote Zahl in einer Höhe, wo du ganz genau weißt, ob da jetzt Elon Musk, Mark Zuckerberg, sonst wer dir alles Geld geben würde, was sie hätten. Die rote Zahl ist so hoch, kein Geld dieser Welt könnte das ausgleichen. Und was Jesus jetzt eben tut, ist, wenn er das Gesetz für uns hält, er sorgt nicht nur dafür, dass bei uns nachher auf unserem Konto eben plus minus null steht, sondern soweit der Betrag vorher im Minus gewesen ist, steht er jetzt im Plus. Und das ist die Art und Weise, wie Gott uns als seine Kinder ansieht. Bist du dir dessen bewusst? Ist das, was dein alltägliches Leben prägt? Auch gerade dort, wo wir mit dem Gesetz Gottes konfrontiert werden, wo Gott sagt, hier, das ist die Anweisung für gelingendes Leben. Das ist das eben, ne, was uns unsere Sünde vorhält. Das ist das, was uns die Großartigkeit Gottes zeigt. Das ist das, was uns eben eine Anleitung fürs Leben gibt im Reich Gottes. Aber bist du dir bewusst, dass dort, wo Gott uns das mitgibt in seinem Wort, sein Gesetz, dass die Stellung, die du vor ihm hast, die ist, dass Gott nicht anders kann, als dich so anzusehen, als jemand, der das Gesetz Gottes vollständig gehalten hat. Das ist das, was Gott in Jesus Christus durch seinen aktiven Gehorsam eben gewirkt hat. Gott kann nicht anders, als uns durch Christus zu sehen, als uns als solche anzusehen, die alles gehalten haben. Und wir wissen, das ist ja nicht die Realität unseres Lebens. Ich meine, wir haben das in unserer Liturgie ja nicht bewusst, sodass wir immer wieder unsere Sünde und Schuld bekennen. Und gleichzeitig aber auch, dass sie als Großartige in der 1. Johannes 1, 9 darauf verweisen, ja, aber dieser Gott ist eben treu und gerecht, dass er unsere Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Weil das der Blick Gottes ist eben auf unser Leben. Dort, wo wir fallen, dort, wo wir scheitern. Die Gerechtigkeit Christi, das ist das, was uns angerechnet wird. Aber nicht nur das. Es ist nicht nur der aktive Gehorsam, sondern es ist ja auch der passive Gehorsam Jesu. Also Jesus erfüllt, das ist ja das, wo wir hier sind, er erfüllt das Gesetz jetzt nicht nur, indem er danach lebte und uns dieses Leben angerechnet wird, sondern auch, dass er die Folge der Übertretung auf sich nahm, die uns hätte treffen müssen. Am Kreuz zeigt sich, dass Gott sein Gesetz nicht einfach ignorieren kann. Es geht nicht. Er kann es seinem Wesen, seinem Willen nach. Das funktioniert einfach nicht. Das ist auch so ein bisschen das Missverständnis, was viele tatsächlich haben. Wir hatten ja jetzt im vergangenen Herbst unsere Evangelisation, sind da jeden Tag auf der Straße gewesen. Und ich erinnere mich da an ein Gespräch mit einem jungen Paar. Und dann hieß es immer wieder, nee, ich kann das nicht. Also dieser Gott, der da die Sinnflut geschenkt hat, ne, oder geschickt hat, also ein bisschen biblische Kenntnis war offensichtlich da, so der das gemacht hat, dieses Gericht, an den kann ich nicht glauben, ne, das kann doch kein Gott der Liebe sein. Ich meine, ihr kennt das alle, ne, diese Standardargumente, die dann immer gebracht werden, die dann so vor sich hergetragen werden, wo ich dann immer wieder versuche, so ein bisschen zu sensibilisieren. Pass mal auf. Das ist so ein eigenes Gottesbild, was man hat, so ein Hosentaschengott, ne, der einem recht lieb ist, aber der ja nichts mit dem Gott der Bibel zu tun hat. Wo man dann eben meint, naja, wenn dieser Gott die Liebe ist, dann würde er das ganze Furchtbare, was eben geschieht auf Erden und das mit der Sintflut und die anderen schrecklichen Dinge im Alten Testament, würde er doch nicht tun, würde er doch nicht machen. Ihr Lieben, das Kreuz, das zeigt uns, dass Gott sein Gesetz, dass sein Wesen widerspiegelt, nicht einfach ignorieren kann. Dass er nicht einfach aus Liebe heraus sagen kann, komm, ist nicht so wild, ihr habt zwar alles übertreten, ihr habt zwar nichts gehalten, ihr habt euch vollständig gegen mich aufgelehnt, aber einfach, weil ich ja Liebe bin, komm, übergehen wir mal das Gesetz. Ich vergebe euch einfach so heraus. Ne? Ist nicht so wild gewesen. Nein, das funktioniert nicht. Am Kreuz sehen wir, welche Konsequenzen das gebrochene Gesetz mit sich bringt. Ohne Blutvergießen, keine Vergebung. Geht nicht anders, funktioniert nicht anders. Das Gesetz, das verlangt Schuld, das verlangt, dass Schuld gesühnt wird. Und genau das ist das, was Jesus eben bringt durch seinen passiven Gehorsam. Dass er nicht nur aktiv für uns gelebt, das Gesetz gehalten hat, nicht nur darin hat er es erfüllt, sondern er erfüllt es auch, indem er den Tod gestorben ist, den wir hätten sterben müssen. Und das erklärt jetzt übrigens auch, warum zum Beispiel die ganzen zeremoniellen Opfervorschriften aus dem Alten Testament keine Gültigkeit mehr für uns haben. Nochmal, Jesus erfüllt das hier alles. Und die ganzen zeremoniellen Opfervorschriften, die ganzen Gesetze, alles, was damit zu tun hat, hat ja auf ihn hingewiesen. Das ist das, was auf ihn gezeigt hat. Jesus sagt, ich bin Zentrum des Gesetzes. Ich bin Zentrum aller Opfer gewesen, aller Reinigungsvorschriften, der ganzen Rituale. Alles Schatten gewesen, die auf mich hingewiesen haben. Und als er starb, da wurde dieser Zweck eben erfüllt. Das, was einst nur angedeutet war, das wird jetzt Wirklichkeit. Das Lamm Gottes, das trägt die Schuld der Welt. Und darum können wir jetzt hingehen und sagen, das Gesetz klagt uns nicht mehr an. Es ist erfüllt, nicht abgeschafft, sondern erfüllt in Christus. Paulus schreibt genau das in Galater 3,13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Und wie? Indem er ein Fluch für uns geworden ist. Das heißt, der das Gesetz vollkommen gehalten hat, aktiver Gehorsam, der lässt sich so behandeln, als hätte er es vollkommen gebrochen. Passiver Gehorsam. Und wir, die wir es gebrochen haben, wir werden jetzt so behandelt von Gott und so angesehen, als hätten wir es vollkommen gehalten. Als hätten wir das durchlebt, was uns hätte treffen müssen. Am Kreuz, da begegnen sich die Heiligkeit des Gesetzes und die Tiefe der Gnade Gottes. Und wo wir das im Glauben annehmen, da werden wir gerecht gesprochen. Da macht Gott etwas neu. Die wahre Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die kommt nicht durch Werke, sondern die kommt allein durch den Glauben an ihn. Das ist ja sola fide. Allein durch den Glauben werden wir gerecht gesprochen. Sobald wir das übersehen, verliert die Bergpredigt ihr Herz und wird am Ende, und das ist leider Realität in vielerlei Kreisen, einfach nur zu einem moralischen Vortrag und damit nur zu einer neuen Form pharisäischer Werksgerechtigkeit. Und nochmal, das hat ja ganz praktische Auswirkungen auf uns. Ich meine, vielleicht kennt ihr das. Du hast ja wieder einmal gesagt, ne, wir gehen in die neue Woche, eine Ausdrucksweise, so ein bisschen eine Halbwahrheit, ein falsches Bild auf Christus. Ne? Boris hatte das erwähnt. Und wir leben ja in dieser Unvollkommenheit, Dinge, die eben nicht passen, wo wir dann einfach merken, ich habe es wieder nicht geschafft. Und dann kommt eben dieser Gedanke, ja, wie kann dieser Gott mich eigentlich noch lieben? Ich scheitere immer wieder, da ist so viel Sünde und Schuld und Dreck in meinem Leben. Und das ist eben schwierig, wenn wir da dann manchmal hingehen ins Kellergeschoss unseres Lebens und konfrontiert werden mit den Dingen, die nicht in Ordnung sind. Wo manch eine Sache aus der Vergangenheit einen manchmal einholt, wo Dinge aufgedeckt werden, wo Schuld und Scham einfach da ist und dann kämpft man damit. Das ist ja der Kampf, in dem wir stehen. Und hier kommt eben das Evangelium. Gott sieht dich nicht in deinem Versagen, sondern in der vollkommenen Gerechtigkeit Christi, weil und wenn du an ihn glaubst. Deine Sünde ist real, absolut, aber sie ist bezahlt. Dein Ungehorsam ist immer noch da, ja, aber er ist bedeckt. Und aus dem heraus sollen wir jetzt eben diesen Vers 20 verstehen. Wenn Jesus sagt, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht bei weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Ich meine, das muss ja ein Schock gewesen sein für die damaligen Zuhörer. Das war die Superelite der damaligen Zeit. Ne? Das waren eben die Pastoren und die Theologen und die Missionare und die AET-Studenten, alles in einer Person. Wenn jemand als gerecht galt, dann waren die das. Es hieß damals, wenn nur zwei Menschen in den Himmel kommen könnten, dann wäre das eben einmal ein Pharisäer und ein Schriftgelehrter gewesen. Weil die auch so vollkommen, so vorbildlich leben würden. Und jetzt kommt's: Unsere Gerechtigkeit übertrifft die der Pharisäer, nicht weil wir eben gerecht leben, sondern weil Christus an unserer Stelle das Gesetz erfüllt hat. Nochmal, durch seinen aktiven und seinen passiven Gehorsam. Und jetzt kommt eben der Punkt, den viele übersehen, ein dritter und letzter Predigtpunkt: Jesus verankert das Gesetz in unseren Herzen. Das ist jetzt das Herzstück des neuen Bundes. Denn Jesus lässt uns jetzt nicht dort stehen, dass er eben sagt, so, ihr steht jetzt gerecht vor Gott durch meine Gerechtigkeit, die euch angerechnet wurde, wunderbar. Sondern er geht eben hin und schreibt dieses sein Gesetz, das er gehalten hat, in unsere Herzen. Nochmal einen kleinen Ausschnitt aus Hesekiel, das hatten wir gerade gelesen in der Lesung, Hesekiel 36, Abvers 26. Da heißt es, ich, sagt Gott, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Und das ist das Herzstück des neuen Bundes. Das ist das, worum es geht. Dasselbe Gesetz, das einst auf Steintafeln stand, wir haben das auch heute gehört eben, das wird durch den Geist jetzt auf Fleisch an den Herzen geschrieben. Derselbe Christus, der das Gesetz erfüllt hat, der lebt jetzt durch seinen Geist in uns, damit wir genau dieses Gesetz, das er gehalten hat, jetzt aus Liebe tun. Und deshalb sagt Jesus hier diesen Vers 19: Wer irgend nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und die Menschen so lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer irgend aber sie tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Also was Jesus damit sagt ist, nachdem ihr jetzt meine Haltung zum Gesetz gesehen habt, ist eben der Schritt derer, die zum Reich Gottes dazugehören, dass eure Haltung in eurem Gemeindeleben, in eurem alltäglichen Leben der meinen entspricht. Und dieser Vers, der widerspricht jetzt also völlig der Annahme, dass wir das Gesetz irgendwie gleichgültig behandeln könnten. Nochmal, wir gehen nicht in die Werksgerechtigkeit rein. Ne? Christus hat es vollkommen gehalten. Er hat es bezahlt. Er hat die Folgen getragen. Das wird uns angerechnet. Aber wir fallen auch nicht auf der anderen Seite runter, dass wir sagen, komm, jetzt ist eh alles Gnade. Wir sind eben in der Freiheit Christi. Du machst dich nicht relevanter, wenn du das Gesetz irgendwie abschwächst. Es ist nicht cool, Gottes Gesetz irgendwie zu relativieren. Es ist vor allem nicht evangeliumsgemäß, bewusst zu feiern, wo man dann aus einer vermeintlichen Freiheit das Gesetz Gottes irgendwie verstoßen könnte. Seht ihr das? Jesus rechtfertigt uns nicht nur, indem er für uns das Gesetz erfüllt hat. Nein, er möchte uns auch dahingehend verändern. Und dazu ruft er uns hier jetzt ja eben auf, dass wir jetzt tatsächlich gerecht leben und das tun, wonach er gelebt hat, durch ein verändertes Herz. Das ist das, was er schenkt. Doch bitte seht hier alles. Das Gesetz ist kein Weg zur Rettung, ist es noch nie gewesen. Aber durch Christus wird dieses Gesetz eben zu einem Wegweiser der Liebe. Ne? Ich habe damit begonnen, wir orientieren uns alle an irgendetwas. Wir alle haben eine gewisse Moral, eine Gesetzmäßigkeit. Die Frage ist immer nur, wie begründen wir sie und woher kommt sie? Und Jesus befreit uns eben vom Fluch des Gesetzes, aber nicht von seiner Richtung. Sondern er geht jetzt nicht hin und nimmt uns die Gebote, sondern er gibt uns ein Herz, dass diese seine Gebote liebt. Das ist das, was gerade der Apostel Johannes ja immer wieder benennt. Johannes 14, 15 zum Beispiel. Da sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. 1. Johannes 5, 3. Denn dies ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. 2. Johannes 6. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Der Unterschied ist, das neue Herz empfindet den Willen Gottes nicht mehr als Zwang, sondern als Freude. Das ist ja interessanterweise auch das, was so mitunter die erste Erfahrung ist, wenn Menschen zum Glauben kommen. Dass sie sagen, naja, erst, ich wurde damit vorher auch konfrontiert, ne, das, was das Gesetz Gottes sagt, so ein bisschen 10 Gebote kannte ich ein bisschen, aber das hat alles eine, das war abstoßend für mich, wollte ich nichts mit zu tun haben. Und jetzt, großartig, super, ich will danach leben, weil Gott eben genau das verheißt, Hesekiel 36. Und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt. Das ist eben die Verheißung. Ich werde es bewirken, dass ihr danach wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Also Gott befähigt uns durch seinen Geist, diese Gebote zu halten, denen zu entsprechen. Und unsere Gerechtigkeit, dass wir durch Christus gerecht vor Gott stehen, bleibt bestehen, unabhängig von unserem Tun. Und gleichzeitig gestaltet Christus durch seinen Geist unsere Herzen eben so um, dass wir immer mehr nach dem immer noch gültigen Gesetz leben wollen. Ein Mensch, der Gott wirklich begegnet ist, der will ihm gehorchen. Nicht um angenommen zu werden, sondern weil er angenommen ist. Jesus sagt hier jetzt nicht in Vers 20, werdet nicht wie die Pharisäer, indem ihr jetzt unter der Gnade lebt und das Gesetz Gottes beiseite stellt, sondern er sagt, werdet nicht wie die Pharisäer, indem ihr das Gesetz auf richtige Weise versteht, eben als eine Anordnung, die ich erfüllt habe und ihr jetzt durch mich danach lebt. Lieben, ich habe damit begonnen, mit diesem Beispiel, wenn wir in einer fremden Stadt unterwegs sind und jedes Schild, jede Straßenverkehrsordnung, die uns eben sichtbar vor Augen steht, ja, uns manchmal schwitzen lässt, wo wir dann nicht genau wissen, darf ich da jetzt reinfahren, darf ich da jetzt parken, wie ist das mit den Dingen? Und vielleicht bist du hier und spürst diesen Kampf immer noch, diesen Druck, Gott gefallen zu wollen und gleichzeitig ja das Scheitern daran. Vielleicht neigst du aber auch dazu, dich zu sehr anzustrengen oder aber alles ein bisschen zu locker zu sehen. Und Jesus zeigt hier eben auf und dahingehend stellt er alles klar, wer zu ihm kommt, wer zu mir kommt, der entdeckt das, was uns früher verurteilte, das wird jetzt zu einem Wegweiser der Liebe. Denn derselbe Christus, der das Gesetz erfüllt hat, der schreibt es durch seinen Geist in unsere Herzen. Und so leben wir eben nicht mehr unter dem Gesetz, sondern aus der Gnade. Und daher lieben wir das Gesetz. Und in Jesus Christus erkennen wir, dass die Hauptfunktion des Gesetzes immer noch die eine ist, dass wir Christus sehen in seiner Herrlichkeit, in seiner Schönheit, in seiner Vollkommenheit, dass wir näher zu ihm kommen, das, was uns immer wieder trennt an Sünde und Schuld, dass uns das immer wieder zu ihm hinleitet. Amen.